Wort Erwartungen, das benutzen wir hier nicht, weil in Erwartungen ist Warten drin. Das heißt, wenn ich eine Erwartung habe, dann warte ich auf etwas beim anderen und damit verlagere ich das Ziel, also die Zielerreichung an jemand anders. Und das ist total ungünstig, weil wir müssen immer gucken, dass wir Ziele haben, die wir selbst erreichen können. Ja? Und damit versklave ich mich und gebe meinem Gegenüber oder dem, wo ich die Erwartungen habe, auch können meine Eltern sein, können aber auch ein Kunde sein und so weiter, dem gebe ich praktisch die Fernbedienung über meine Gefühle. Weil es ist mein Selbstwert, ja, der dann runtergezogen wird, weil ich habe diese Erwartung, ich warte und der erfüllt sie einfach nicht.
Und das macht ja auch durchaus glücklich, wenn ich jemandem anderen die Verantwortung über mein Leben gebe. Da fühle ich mich richtig gut damit.
Genau, ich mache mich zum Opfer. Ja. Und das ist eben total ungünstig und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir immer wieder gucken müssen, dass wir sagen, wir haben Wahlmöglichkeiten und wir können uns entwickeln.
Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir hier nicht alleine. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar Klaus Hases. Klaus ist Business Coach und Mentor. Fokussiert ist er darauf, Blockaden wirksam und schnell zu lösen, Kraftquellen zu aktivieren, einen Zugang zu mehr Gelassenheit zu schaffen und das Aufzeigen neuer Perspektiven. Wir freuen uns heute, Klaus im Interview haben zu dürfen und mit ihm über ein ganz wertvolles Thema zu sprechen, und zwar über das Thema Erfolgsblockaden.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Klaus, oder wir herzlich willkommen uns bei dir, weil wir bei dir zu Hause sein dürfen, freundlicherweise. Wenn wir jetzt mal direkt einsteigen wollen, was sind denn die größten Erfolgsblockaden, Klaus, die du so siehst?
Ja, geil, dass wir zusammen sind. Vielleicht müssen wir kurz auch nochmal überlegen, was Erfolg eigentlich heißt. Erfolg ist eben, habe ich ein erfülltes Leben? Erreiche ich das, was ich gerne erreichen möchte, worum ich mich bemühe? Und darüber sieht man halt oft, wie krass die Blockaden sein können. Es sind eigentlich drei Arten von Blockaden. Einmal Blockaden in Beziehungen, da blockieren die Beziehungen zu den Eltern, aber auch zu Freunden, zu allen möglichen. Dann sind es Blockaden in unserem Körper, definitiv im Körper. Autonomes Nervensystem und so weiter und so fort. Und dann sind es sozusagen psychische Blockaden, die in uns selber sind, wo wir auf einmal schrumpfen oder kleiner werden in ganz bestimmten Situationen.
Ja. Hast du irgendein Beispiel jetzt zum Beispiel zum Thema körperliche Blockaden?
Ja klar, wenn du also zum Beispiel irgendwo zu einem Kunden kommst und der ist deutlich älter wie du und auf einmal merkst du, ich werde ganz klein. Ich fühle mich jetzt auf einmal wie 10, weil der erinnert mich an meinen Vater. Und dann habe ich überhaupt gar keine Energie, überhaupt keine Kraft mehr, weil ich mich auf einmal wie 6 fühle oder 10 oder 15.
Das kenne ich ja, das passiert mir hier und da mal.
Ja, und wichtig ist halt, dass, und das ist dann eben auch ein wichtiger Erfolgsschritt, dass ich das merke, dass ich in dem Moment merke und sage, oh Mensch, ich bin ja 6. Was kann ich jetzt tun?
Ja. Das war direkt die nächste Frage gewesen, weil ich sitze da dann manchmal schon und merke auch, okay, jetzt ist der 6-jährige Tobi am Start und ich fühle mich da schon eher gefangen. Ich komme da auch nicht raus. Ja. Außer, sagen wir mal, das Einzige, was für mich dann funktioniert, ist räumlich distanzieren und ich sage dann, ciao. Bisher, vielleicht hast du bessere Best Practices.
Ja, bessere Best Practice. Also ich arbeite ja viel mit Körperberührung, unter anderem auch so Akupunkturpunkte, aber zum Beispiel, es gibt so eine Bewegung, auf das eigene Brustbein zu klopfen und dann zu sagen, ich bleibe der erwachsene Mann, der ich bin und der in meinem und in dem Alter, das in meinem Ausweis steht. Ja? Also ich klopfe auf das Brustbein und sage, ich bleibe der erwachsene Mensch oder Mann.
Ich habe jetzt falsch geklopft, das war zu viel Wolf of Wall Street.
Ist egal, man kann da gar nichts falsch machen. Man kann da gar nichts falsch machen. Das ist aber tatsächlich auch einfach nur ein Impuls, um den Körper, und das wird auch unser Thema heute sein, um den Körper mit einzubeziehen. Und
machst du das im Beisein von anderen auch dann, während sie mit dir sprechen?
Ich bleibe ein erwachsener Mann. Oder da klopfe ich dann vielleicht nicht und sag's mir innerlich. Nur innerlich. Mhm. Ja. Ich mache das aber zum Beispiel jeden Morgen. Ja, ich habe so ein Affirmationsritual und da ist ein Teil ist, auch heute bleibe ich der Erwachsene und dann sage ich jetzt der erwachsene, kompetente, unkonventionelle Mann, der ich bin.
Unkonventionell stimmt auf jeden Fall. Kleiner Ausflug, als wir zusammen Skifahren waren, hattest du mich überrascht mit einer Insta360-Kamera. Was ich geil fand, und dann sind wir da durch den Tiefschnee gefahren und aufgrund von gewissen Ablenkungsfaktoren dieser Kamera haben wir uns direkt mal gerammt einfach im Tiefschnee und uns gegenseitig abgeräumt. Das war auch unkonventionell.
Naja, war unkonventionell und wahrscheinlich haben wir diese Vorbereitungsübung von mir nicht gemacht, nämlich das Gesichtsfeld zu erweitern, so wie bei Fußballspielern, die das auch machen. Das ist super interessant. Da
willst du vielleicht
also die Daumen nach außen und guckt, wann die verschwinden. Und erweitert sein Gesichtsfeld oder trainiert diese 210 Grad, die man hat. Und ich habe ein ähnliches Erlebnis mit einem anderen Freund gehabt beim Skifahren. Und wir sind wirklich mit höchster Geschwindigkeit aufeinander zugefahren, weil wir das missverstanden haben, dass man jetzt links abbiegt. Und wirklich, also ein Bruchteil von Sekunden vorher haben wir das beide merkt, sind auseinandergefahren. Und ich bin sicher, weil wir morgens dieses Training gemacht haben, hat es nicht zur Katastrophe geführt.
Das ist wahrscheinlich intensiv geworden. Alle, die zuhören, müssen nämlich auch wissen, Klaus, du bist ein schneller und erfahrener Skifahrer. Vor einer Weile sind wir mal zusammen von ganz oben nach ganz unten gefahren und ich hatte durchaus intensive Schwierigkeiten, an dir dran zu bleiben. Man muss dir zugutehalten, du hast auch ein gutes Trainingsrevier vor der Tür. Und auf Ski habe ich manchmal das Gefühl, bist du auch schneller, aber ich musste echt kämpfen mit dem Snowboard, um hinter dir herzukommen.
Man tut, was man kann, gell?
Ja. So zu diesem Thema Körperblockaden, hast du da noch mehr Themen? Ich kann mich erinnern, dass wir zweimal was gemacht haben und dann ging es ein bisschen darum, ich drehe meinen Kopf nach links und meinen Kopf nach rechts und auf der einen Seite ging es quasi so weit wie bei einer Eule und auf der anderen Seite konnte ich so gerade noch den Seitenspiegel sehen.
Ja, das ist ja ganz interessant, dass praktisch diese Bewegungen im Hals, dass das eigentlich Teile des Beziehungssystems sind, die der Körper hat. Und es ist super hilfreich zu verstehen, dass wir so ein zweigeteiltes oder zwei Teile des autonomen Nervensystems haben, des sogenannten Vagusnervs. Und da gibt es oberhalb vom Zwerchfell gibt es den beziehungsorientierten Teil, der nennt sich ventraler Vagus. Und unterhalb vom Zwerchfell ist es der dorsale Vagus. Und alles, was Beziehung ausmacht, das kann eben dann blockiert sein. Und wenn ich den Kopf nicht drehen kann, dann hängt es auch damit zusammen, dass es irgendeine Blockade gibt in einer Beziehung, dass mir die Beweglichkeit gerade fehlt, dass ich irgendwo einen Druck verspüre, dass ich eingeschränkt bin. Und das ist ja das, was wir komplett unterschätzen, dass wir erstens einen Körper haben, der dauernd Symptome macht und dann aber auch ein Nervensystem haben, das sich ja autonomes Nervensystem nennt und das erstmal die Dinge vollkommen unbemerkt von uns macht. Und das, die wichtige Frage ist, wie kriegen wir da ein Gefühl dafür und einen Zugang, um mit unserem Nervensystem besser zusammenzuarbeiten.
Und wie kriegen wir den Zugang?
Das Einfachste ist Atmen. Das ist vollkommen krass, weil das machen wir uns gar nicht klar. Wenn wir atmen, dann ist es ja wie einkuppeln. Auf einmal übernehmen wir, guck, du atmest gleich ganz tief, ich sehe das hier.
Musste kurz überprüfen, den Einkuppelvorgang.
Ja, aber wir kuppeln halt nicht ein, sondern wir übernehmen einfach. Und wenn unser autonomes Nervensystem zum Beispiel gerade nervös ist und sagt, oh, hier ist eine Gefahr, hier ist eine Bedrohung, jetzt muss ich irgendwie aufpassen und dann ich mal ein-, zweimal einfach tief atme und dann wieder auskuppel sozusagen, weil das Nervensystem ist ja extrem verlässlich, dann weiß das autonome Nervensystem, okay, ich habe hier einen Fehlalarm. Da wird jetzt aktiv und tief geatmet und damit komme ich super gut in Kontakt mit dem Nervensystem. Und das andere ist eben Klopfen. Das sind multisensorische Reize, die auch das Innere so ein kleines bisschen verwirren und immer um dieses Handlungszentrum, was wir da im vorderen Teil des Kopfes haben, der präfrontale Kortex, den müssen wir eben immer irgendwie umgehen, weil es geht eben nicht ums Denken, sondern es geht immer darum, dass wir im Körper sind und dass wir den Körper als Kooperationspartner entwickeln.
Manchmal ist die Connection da ja auch nicht so einfach. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, wie ich diese Verbindung auch weiter noch herstellen kann, dass ich quasi zwischen Körper, Kopf, Herz irgendwo eine Achse finde und das irgendwie zusammenführe und nicht nur zum Beispiel verkopft bin?
Ja, also wichtig ist halt, dass wir uns klar machen, immer wenn wir im Kopf sind, dann haben wir Blockaden, die wir nicht umgehen können. Wir lernen auch eigentlich nicht mit dem Kopf. Also wenn jetzt irgendeiner diesen Podcast hört und sagt, ah, da lerne ich ja hier nichts Neues, dann heißt es eigentlich, dass derjenige nicht genügend Praxis macht und nicht einfache Dinge, wie das, was ich gerade schon gesagt habe, atmen oder das Klopfen oder eben sich auch klar machen, dass ich mit dem Körper lerne. Ich habe das jetzt auch gerade wieder beim Kitesurfen gemerkt. Wenn ich jetzt Sprünge übe, das kann ich mir zwar erstmal kognitiv klar machen, aber am Schluss muss der Körper das sozusagen übernehmen. Der muss es übernehmen. Und das funktioniert nicht mit Denken, sondern das funktioniert mit Praxis. Immer wieder mit dem Körper sagen, wir probieren das mal. Und dann werden Teile automatisiert und werden immer besser verinnerlicht und verkörpert. Und genauso ist natürlich auch mit unseren inneren Reizen, die wir haben. Wir sagen, aha, ich werde gerade wütend. Ah, Moment mal. Jetzt, was soll der Körper hier machen? Was soll der übernehmen? Ich werde jetzt hier traurig. Ich werde jetzt, ich spüre irgendwas im Körper. Das ist wie ein Trainingsprogramm. Das ist wie eine andere Bewegung übernehmen, wie ein Sprung beim Kitesurfen. Eins würde ich da noch ergänzen. Wir müssen verstehen, dass wenn wir irgendein Körpersymptom haben, dass das immer eine kompetente Rückmeldung unseres Körpers über ein Bedürfnis ist und über eine Blockade. Wenn ich Rückenschmerzen habe, dann hat es physiologisch gar nicht so wahnsinnig viel mit der Körperhaltung zu tun, sondern mit der inneren Haltung. Das heißt, wir erfüllen unsere Möglichkeiten nicht. Wir leben das Leben nicht, was wir eigentlich leben sollten. Und der Körper erinnert uns so lang dran, bis wir es entweder verstehen oder es dann irgendwie auch zu irgendeiner, je nachdem, größeren, kleineren Katastrophe führt. Wir stürzen, ein Blutgefäß platzt, wir verletzen uns oder. Also jedes Körpersymptom können wir eigentlich davon ausgehen, man kann es vielleicht nicht hundertprozentig verallgemeinern, aber ich würde mal sagen, 90%ig ist immer eine kompetente Rückmeldung des Körpers über ein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird. Und das ist ein krasser Change. Das heißt, mir tut irgendwas weh, ich sage, ah, Körper, geil, vielen Dank, du gibst mir eine Rückmeldung. Weil der Körper will, dass wir ihm zuhören. Und gleichzeitig, das habe ich jetzt bei Ido Portal in Thailand gelernt, der sagt, the body doesn't lie. Der Körper lügt nicht. Ja? Unsere Psyche, die lügt uns manchmal an, ja, und macht irgendwelche Fake-Sachen und wir verstehen gar nicht, was da los ist und wir meinen, wir hätten irgendwas, was wir unbedingt erreichen wollen. Aber der Körper lügt nicht.
Da kann ja jeder mal für sich jetzt in sich gehen und schauen, ob er vielleicht gerade am linken Knie Schmerzen hat oder im Schultergelenk oder wo auch immer. Und dann gerne mal auch auf den Klaus zugehen, den findet ihr übrigens auf Instagram. Ja, Coaching Klaus, weil es ist ja auch wichtig mal zu sagen, du hast schon eine relativ große Online-Präsenz, auch dafür, dass du relativ spät angefangen hast, dich in diesem Feld zu bewegen.
Was ich ja dir zu verdanken habe, Tobi.
Du hast es selber, also wir haben die Tür gebaut und du bist aber durchgegangen.
Genau.
Ja. Du musst schon auch, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein, wertschätzen, so, das ist das richtige Wort.
Ja.
Und dieses körperliche Thema ist halt super spannend, weil ich merke das bei mir auch immer wieder.
Vielleicht noch wirklich die krasseste Studie, die ich gelesen habe. Es gibt eine Studie der Krankenkassen, die haben die Empfehlungen von Orthopäden für Rücken-OPs aus den letzten 20 Jahren überprüft. 10.000 Fälle sind zu dem Ergebnis gekommen, bloß 4,5% war eine OP gerechtfertigt. Alles andere war Bullshit, war psychisch, waren Schmerztherapie, aber eben
Aktienkursverbesserungen für genau. Die jeweiligen empfehlenden Institute wahrscheinlich auch.
Ja, klar. Aber das ist doch wirklich krass. Das heißt, wir gehen dann zum Arzt und geben die Verantwortung ab. Und ich glaube, Verantwortung ist auch bei den Erfolgsblockaden das Allerwichtigste. Wenn wir jemand Vorwürfe machen, dann müssen wir erstmal überlegen, haben wir eigentlich ausreichend die Verantwortung übernommen für unseren Teil? Oder wenn wir Erwartungen an andere haben, was ganz, 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 ganz schlecht ist, warum übernehmen wir nicht die Verantwortung für unser Leben? Und genauso gehen wir dann auch zum Arzt und sagen, mach das weg.
Kannst du auf dieses Erwartungsthema vielleicht nochmal ein bisschen eingehen? Weil, also ich kenne es auch von mir selber. Ich habe vor 2 Tagen was von Tony Robbins wieder gehört. Tausche Expectation durch Appreciation, also irgendwie Anerkennung, Dankbarkeit lieber, anstatt irgendwie Erwartungen an alles zu haben. Es ist jetzt spannend, dass du es ansprichst.
Naja, also ich habe meinen Klienten gehabt, der hat gesagt, das Wort Erwartungen, ein cooler Typ, aber eigentlich nur tolle Klienten, die auch eigentlich alles wissen, der hat gesagt, das Wort Erwartungen, das benutzen wir hier nicht, weil in Erwartungen ist Warten drin. Das heißt, wenn ich eine Erwartung habe, dann warte ich auf etwas beim anderen und damit verlagere ich das Ziel, also die Zielerreichung an jemand anders. Und das ist total ungünstig, weil wir müssen immer gucken, dass wir Ziele haben, die wir selbst erreichen können. Ja? Und damit versklave ich mich und gebe meinem Gegenüber oder dem, wo ich die Erwartungen habe, auch können meine Eltern sein, können aber auch ein Kunde sein und so weiter, dem gebe ich praktisch die Fernbedienung über meine Gefühle. Weil es ist mein Selbstwert, ja, der dann runtergezogen wird, weil ich habe diese Erwartung, ich warte und der erfüllt sie einfach nicht.
Und das macht ja auch durchaus glücklich, wenn ich jemandem anderen die Verantwortung über mein Leben gebe. Da fühle ich mich richtig gut damit.
Genau, ich mache mich zum Opfer. Ja. Und das ist eben total ungünstig und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir immer wieder gucken müssen, dass wir sagen, wir haben Wahlmöglichkeiten und wir können uns entwickeln.
Also das mit der Erwartung und dem Warten habe ich so noch nie gesehen, aber ich bin immer wieder erstaunt unserer deutschen Sprache, was da alles so geht. Und ja. Das ist ja auch eigentlich der Wortlaut, der da drin ist.
Genau.
Das ist eigentlich eine tolle Perspektive auf das Erwartungsthema.
Ja.
Und wenn ich durch mich durchgehe, haben fast alle Erwartungen zu nichts Gutem geführt und alles, was erwartungsfrei gelaufen ist, war sehr, sehr positiv dann.
Ja, da vielleicht gibt es auch noch eine schöne Ergänzung dazu, weil ich glaube wirklich eine der wichtigsten psychologischen Studien, die da gemacht worden sind, ist das Thema Growth Mindset von der Carol Dweck. Und die sagt ja, es gibt 2 unterschiedliche Mentalitäten. Also es gibt Menschen, die haben die Erwartung, wir können gemeinsam wachsen, wir können uns entwickeln, wir können uns verbessern. Und die anderen haben, das eine nennt sich Growth Mindset, das andere nennt sich Fixed Mindset, die sagen, naja, also es ist Schicksal, es ist halt so, wie es ist. Ich bin ein Opfer, ich kann nichts ändern, ich bin ohnmächtig. Und dann wird der Körper dann auch wieder irgendwie ein Signal zurücklegen und wird auch tatsächlich, wenn dieses Ohnmachtsgefühl kommt, uns lahmlegen. Wir wollen morgens nicht aufstehen, wir wollen keinen Kunden anrufen, wir wollen aber auch nicht mit unserer Partnerin oder unserem Partner reden. Also diese 2 unterschiedlichen Erwartungen, gerade auch in Partnerschaften, und das ist mir immer so wichtig, das Leben, Business und Private ist immer dasselbe, ja. Und auch in der Partnerschaft ist die Frage, ist das die große Liebe und wir sind jetzt sozusagen vom Schicksal zusammengeführt und jetzt müssen wir gucken, wie das wird, was nie was wird. Oder haben wir die Idee, wir müssen uns entwickeln, wir haben Entwicklungsaufgaben über unterschiedliche biografische Phasen und das ist eben Growth Mindset und das ist das, was wir brauchen.
Dazu gibt es auch ein mega gutes Buch. Das ist das gut zusammenfasst, das können wir vielleicht in die Shownotes packen. Haben wir schon mal empfohlen vor einer Weile.
Kommen wir nochmal zu der Erfolgsbremse. Wie löst man jetzt so eine Erfolgsbremse?
Also ich glaube, man muss gerade so es gibt so die Big 5 dieser Erfolgsblockaden. Das sind einmal Selbstvorwürfe. Das heißt, ich werfe mir selbst was vor. Und das ist eben auch sehr, sehr hinderlich und überhaupt nicht produktiv. Fremdvorwürfe, dann gibt es dieses Regressionsthema. Ich merke auf einmal, ich bin jünger, ich bin gar nicht mehr der ich eigentlich sein wollte. Dann die Erwartungen und die Loyalitäten. Mhm. Und diese 5 Bereiche gucke ich jetzt zum Beispiel im Coaching mit den Klienten immer an und habe da auch ein 30 Punkte Fragenkatalog, den ich durchgehe und das nennt sich Kognitionskongruenztest. Der Klient spricht was aus und guckt dann, was sein Körper sagt. Der sagt dann zum Beispiel, meine Mutter erlaubt mir, erfolgreich zu sein. Und dann gucke ich, Und dann sagt er, was ist da los? Gibt es jetzt da diese Körperreaktion, dass der Körper zögert? Also wir gehen erstmal durch und gucken nach dieser Kongruenz im Körper, und das ist ja auch das Geile. Unser Körper ist ein Instrument, der ist ein Teil von uns. Wir
vergessen es. Ich habe gerade innerlich gecheckt und ich glaube, meine Mutter erlaubt es mir.
Ja? Ja. Okay. Ja.
Du?
Dann.
Wenn du es dir sagst?
Ja, doch.
Und da sind aber auch Fragen drin, die sagen zum Beispiel, dann frage ich zum Beispiel, gibt es einen ungeborenen Geschwisterteil oder einen, der verstorben ist? Und dann fragen wir, mein verstorbener Bruder erlaubt mir, erfolgreich zu sein. Und auf einmal sagen die, nee, ich habe das nicht verdient, weil der konnte das ja gar nicht genauso leben wie ich. Also da gibt es einfach innere Blockaden, die sind komplett überraschend. Oder ich hatte jetzt gerade einen Klienten, dann sagt er, weil wir gucken alle Familienteile an und fragen dann, mein Großvater väterlicherseits erlaubt mir, erfolgreich zu sein. Dann sagt er, nö, den kannte ich gar nicht. Und dann bricht er in Tränen aus. Ja? Also das heißt, wir gucken erstmal nach Blockaden. Und dann das Auflösen ist dann Teil dieses Coaching, glaube ich, würde jetzt einen Teil zu weit führen, wird aber auch in Kombination, mache ich sehr viel in Kombination mit Klopfen und mit Imaginationsverfahren. Und es geht sehr schnell. Es geht sehr schnell. Also wir kommen in einer Stunde oder in einer Sitzung, sind bei mir immer 2 Stunden, unglaublich und auch für mich immer staunenswert weit.
Was würdest du sagen, ist so die häufigste Erfolgsbremse von den 5 genannten?
Ich glaube, dass die Loyalitäten auf jeden Fall am krassesten sind. Mhm. Ja? Also auch am staunenswertesten, am überraschendsten.
Meinst du damit so Loyalitäten anderen Menschen gegenüber?
Oder? Ja, also ja? Zum Beispiel, dass ich erlaube mir nicht erfolgreich zu sein, weil mein Vater nicht erfolgreich war. Mhm. Ich erlaube mir nicht erfolgreich zu sein. Also es geht immer nicht nur um Erfolg, es geht auch um Glücklichsein. Es geht aber schon eigentlich um so Basisfragen, da kommt man relativ weit. Und das ist halt schon überraschend, wie unser Bezugssystem, das ist dann wieder der Bezug, also die sind diese 3 Felder, mein Körper, meine Psyche und meine Beziehungen, und wie gerade so die nahen Beziehungen, was die da für eine Wirkung haben. Also das finde ich, ist das auf jeden Fall das Intensivste.
Das sind wir wieder bei den 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, mit dem, sagen wir mal, Wissen außenrum, macht das ja auch nochmal super viel aus.
Ja, ja. Und dann die Regressionen sind natürlich auch total krass. Mhm. Und das irgendwie, das ist so ein bisschen was man ja irgendwie auch dann manchmal weiß, wobei allein schon das Wort Regression ist ja schwierig. Ich sage dann immer schrumpfen. Also du schrumpfst jetzt gerade. Oder ich sehe das dann oft auch, wenn ich mit jemand rede, der sagt, hey, wie alt bist du jetzt gerade? Dann sagt er, ja, stimmt. Ich bin 15 oder so, ja. Kann aber auch, also muss gar nicht oft, dann sagt er nur, ich bin 30, also was weiß ich, er ist 35, sagt, ich bin 30, aber hat mit 30 halt irgendwie einen krassen Change gehabt oder der Vater ist gestorben oder irgend sowas. Und dann werden eben diese ganzen Erinnerungen werden aktiviert, weil das sind ja neurobiologische Erlebnisnetzwerke, und in diesen neurobiologischen Erlebnisnetzwerken, aus dem Alter, in das der gerade kommt oder diejenige, ist alles gespeichert, auch alle Körperfunktionen. Also normalerweise da, wo die biografischen Cues sind, da wird erinnert, wie war das Wetter, was weiß ich, wie hat es gerochen, was hat man angehabt, was hat der andere angehabt. Und dann alle inneren Funktionen, wie viel Adrenalin, wie war die Atemfrequenz, wie war der Herzschlag. Und das wird alles zack eingeschaltet. Und wenn ich das aber verstehe, sage ich, jetzt bin ich im Kontakt mit dem, herzlich willkommen. Wenn ich in dem Moment, wo ich das sagen kann, integrierend und nicht gegen den Körper kämpfe, da bin ich dann im Erfolgsmodus.
Ich weiß, du magst das Wort nicht so, IFS, aber sagen wir es mal so, diese ganzen verschiedenen Modi, die da angehen können. Ich finde auch, wenn man das bei sich selber gemacht hat und ich weiß jetzt von mir, okay, jetzt komme ich in den Modus, jetzt komme ich in den Modus. Bei mir gibt es die Katze, die labert dann durchgängig Bullshit und macht Sachen in angespannten, seriösen Situationen, die nicht gut sind aus externer Perspektive. Inzwischen spiele ich die auch oft absichtlich. Manchmal kann ich sie nicht kontrollieren, muss ich auch ehrlich sein. Aber sehe ich das einfach auch bei anderen Leuten manchmal und dann kann ich viel besser mit denen umgehen und bin vielleicht auch nicht wütend, wie du sagst, weil ich sage, okay, guck mal, der kann jetzt nichts dafür. Der hat gerade sein 6-jähriges Ich übernommen, als sein Papa ihn immer verklopft hat. Und jetzt ist er da gefangen erstmal. Und das finde ich, glaube ich, auch so für die zwischenmenschliche Kommunikation super wertvoll zu sehen, okay, die Person driftet jetzt ab oder ist gerade irgendwo in ein anderes Zeitalter zurückgesprungen.
Also das ist absolut so. Und ich habe auch, also ich habe bei IFS nur, denke ich manchmal, es ist ein bisschen zu amerikanisch, weil es da auch so Firefighter gibt oder sowas. Damit können wir in Europa gar nichts anfangen. Aber die Idee, dass wir Teile haben oder Ego-States oder Seiten in uns, ist total hilfreich. Und das gilt für Mitarbeitergespräche, für Kunden, aber halt auch in der Partnerschaft. Wenn ich verstehe, das, was mir jetzt gerade da so entgegenschwappt von dem anderen an Gefühlen, das ist nicht der ganze Mensch, sondern das ist nur ein Teil, eine Version, vielleicht eine jüngere Version oder irgendeiner, der was Schlimmes erlebt hat. Das macht es für uns einfacher, und wir können besser damit umgehen.
Du hast es jetzt gerade kurz angesprochen. Du warst in Thailand und hast gelernt, wie man sich unorthodox bewegt. Willst du vielleicht uns da noch mal ein bisschen was dazu sagen und vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, inwiefern der Körper da ein Erfolgsfaktor sein kann?
Naja, das Wichtige ist, dass die körperliche Seite und die mentale Seite, dass wir die nicht trennen können, und das machen wir aber immer. Und wir haben auch so eine Tendenz, gerade wenn man viel mit High-Performern arbeitet, so wie ich, die sind ja körperlich krass unterwegs, ganz oft aber mit super formatierten Bewegungen, also Joggen, Radfahren, Gewichtheben, sind immer...
Schwimmen
sind formatierte Bewegungen, die auch einschränkend sind und die im Grunde genommen unsere dreidimensionale mentale Arbeit nicht unterstützen, weil sie sehr... automatisiert sind. Und der Ido Portal, der hat eben die Idee, der sagt, wir müssen viel beweglicher werden und es ist eigentlich hilfreich, im Körperlichen anzufangen, und das hat dann einen Effekt aufs Mentale. Also der sagt, wenn wir halt mit dem Körper die Bewegungen üben, die wir kennen, dann werden wir in den Bewegungen besser, die wir kennen. Und wenn wir halt mit dem Körper bestimmte Bewegungen nicht machen, dann werden wir mit den Bewegungen besser, die wir nicht machen. Und es ist also wichtig, da eigentlich mehr, ich finde, und das war immer mein Ziel, auch Freestyle-mäßig unterwegs zu sein. Und da hat sich für mich so eine ganz neue Welt eigentlich erschlossen, gerade auch auf allen Vieren viel mehr zu gehen, aber gar nicht so jetzt, der Ido Portal hat ja auch da diese Crawls und so weiter entwickelt für bestimmte Tiere, aber viel geiler ist eigentlich zu sagen, ich stelle mir bestimmte Bewegungsaufgaben und dann merke ich, wie verändert sich der Schwerpunkt meines Körpers, wie stabil bin ich gerade, und das eben dann auf die mentale Stabilität zu übertragen, weil das eigentlich ein Kern auch meiner Arbeit bisher immer schon war, dass ich gesagt habe, was brauchen gerade jetzt auch die Leute, die zu mir kommen, aber was brauchen wir alle? Wir brauchen mühelose Stabilität, ja? Und wenn wir halt irgendwie shaky sind und wir haben irgendwelche Herausforderungen, dann kostet uns schon die Stabilisierung so viel Energie, dass wir keine Energie mehr haben, um vorwärts zu laufen. Meine Idee ist, die Klienten, die zu mir kommen, die müssen müheloser stabil werden, damit sie dann viel Energie haben, um kraftvoll nach vorne zu gehen.
Ohne jetzt so arg die Werbetrommel zu rühren. Ich bin ja schon eine ganze Weile mit dir connected. Für alle, die es nicht wissen, wir haben uns über Corona digital kennengelernt, hatten dann unser erstes Meeting quasi auf der Piste. Unser persönliches Kennenlernen.
Erstes physisches Meeting, ja, nach 2 Jahren oder
genau, irgendwas. Genau, ja. Das fand ich echt... Ja, das war schon einmalig. Und mir hat es viel geholfen. Ich bin früher immer umgeknickt mit dem Blutabnehmen, direkt ohnmächtig geworden, in Arm und weg. Und du hast mir so ein, ich glaube, es ist knapp 4 Minuten lang, eine Voice-Memo gemacht. Und wenn ich mir die vorher anhöre, dann funktioniert es inzwischen. Und das ist schon spannend, was das Coaching da ausmachen kann, weil sonst war es immer der Pain, das zu tun. Und jetzt ist es egal. Oder halt mühelos in deinem Wording. Das finde ich schon ganz cool, ja. Also das Coaching ist schon ein Riesenbestandteil vom Erfolg, würde ich sagen.
Ja, es ist auch schön, dass du beschreibst jetzt. Das ist ja ein bisschen diese hypnosystemische Dimension in meiner Arbeit. Und diese Hypno-Seite ist nicht die, dass ich jemand hypnotisiere, sondern dass ich in dem Fall, wenn man es jetzt mal ganz konkret mit dir macht, Tobi, geguckt habe, was hypnotisiert dich eigentlich gerade? Und ich hatte halt ein altes Kindheitserlebnis in eine, wie wir das nennen, Problemtrance versetzt. Und mit so einem Audiofile habe ich dir ermöglicht, dass du in eine Lösungstrance kommst. Aber diese Trance, die erzeugst du selber. Und das ist immer die Idee, weil so Bühnenhypnose und so, da trete ich ja auch wieder die Verantwortung an irgendjemand ab und sage, der soll mir jetzt das Rauchen abgewöhnen oder irgendwas. Und dann wird er hypnotisiert. Das ist Bullshit. Ist auch nicht ethisch und auch nicht human. Das Interesse in diesen hypnosystemischen Verfahren liegt immer darin, den Klienten oder den Coachee zu empowern, dass er mit diesen Trancen selber aktiv umgehen kann und eben relativ schnell immer wieder in so eine Lösungsorientierung kommt.
Vielen Dank dir dafür. Das ist vom Inhalt her vermutlich eine der most sophisticated Folgen, die wir aufgenommen haben, würde ich sagen, weil das ja immer wieder spannend ist. Ich habe fast alles von dem, was du sagst, schon von dir gehört und freue mich jedes Mal wieder aufs Neue. Das ist einfach so wertvoll.
Und ich glaube auch wichtig, dass es eben, ich meine, gut sind die einfachen Sachen, das müssen wir immer wieder gucken und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass unser Kopf, der sagt immer wieder, ja, das kenne ich ja schon, wie lerne ich was Neues? Es geht aber nicht darum, was Neues zu lernen, oder es geht nicht nur darum, sondern es geht um Praxis. Der Ido Portal sagt, Practice, das ist das, that's important, and if you don't practice, you're not alive. Und er sagt, Practice ist 24/7. Also es geht darum, dass wir das, auch was wir jetzt gerade hier so besprechen, dass wir das in unser Leben als Praxis integrieren. Und das sind die einfachen Sachen, und da brauchst du eben immer wieder Reminder. Da bin ich eben auch einer, der eigentlich oft ganz viel Erinnerungsarbeit macht. Aber wichtig ist auch, dass diejenigen, die das jetzt hören, dass die mal überprüfen, war der Reflex, das kenne ich ja alles schon, war der hilfreich? Oder ist nicht die Frage viel wichtiger, habe ich das in meine tägliche Praxis integriert? Ja? Mache ich das jeden Tag? Mache ich jeden Morgen irgendeine kleine Übung? Mache ich mittags was? Wie bewege ich mich? Gucke ich, ob ich zum Beispiel die Knie durchgedrückt habe oder nicht? Das ist total krass. Da gibt es total interessante kleine Übungen, die ich auch auf der Cashflow-Konferenz machen will. Und ich merke es bei mir selber, wenn ich mich konzentriere, dann fange ich an, die Knie durchzudrücken. Und das ist aber total scheiße, weil ich dadurch unstabil werde. Und dann gehe ich wieder runter. Das sind so kleine Übungen. Und das ist Practice 24/7. Und darum geht es. Es geht nicht irgendwie immer um neue Impulse. Es ist sogar manchmal so, wir umgehen sogar die Practice, weil wir sagen, ich muss was Neues lernen. Ich brauche ein neues Buch. Ich brauche ein neues Video. Ich brauche ein neues Reel. Ich brauche eine neue Story. Wollen wir uns entlasten, unser autonomes Nervensystem, weil das sagt, oh, ist ja irgendwie auch anstrengend. Sagen wir, gucken lieber immer nach was Neuem, als dass wir wirklich eine sinnvolle Praxis regelmäßig machen.
Du hast ja jetzt noch für uns etwas vorbereitet, und zwar ein kleines Fragespiel.
Ja, ich habe gedacht, das ist mit euch nett, aber vielleicht auch mit denjenigen, die es hören, um einfach nochmal zu überprüfen, was steht eigentlich für mich auf Vorrang und kann ich das überhaupt richtig entscheiden? Das ist so ein A- oder B-Spiel. Ich sage jetzt immer zwei Begriffe und dann sagst du, jeder von euch ganz schnell sagt sofort, was kommt als erstes, ohne viel nachzudenken, in seinen Sinn. Es sind jetzt nur so 10 Paare und die zuhören, ihr könnt es ja mal mitmachen und sagen einfach, aha, ist ja interessant, was kommt da gerade bei mir? Also, ich fange mal an, Marissa, mit dir, vielleicht machen wir es immer abwechselnd. Mhm, Marissa, Kopf oder Körper?
Kopf.
Tobi, Kopf oder Bauch?
Bauch.
Marissa, Kopf oder Zahl?
Kopf.
Tobi, Kopf oder Herz?
Kopf.
Marissa, Herz oder Bauch?
Herz wahrscheinlich, ja.
Okay, doch. Tobi, denken oder fühlen?
Denken.
Fühlen oder spüren?
Fühlen.
Lernen im Kopf oder lernen im Körper?
Lernen im Körper, ja.
Aha. Denken oder bewegen?
Denken.
Begreifen oder bewegen?
Puh, bewegen.
Ja, okay, cool. Also einfach...
Also wir sind hier auf jeden Fall eine verkopfte Runde, haben wir festgestellt am Anfang. Ja. Deswegen ist der Fit vielleicht gut. Wir denken gemeinsam über viel nach und kommen zu keinem Ergebnis.
Naja, und vielleicht hat es euch auch zum Schluss hin ein bisschen nachdenklich gemacht, weil dann kam Denken oder Bewegen war auf einmal Bewegen. Und ich glaube eben auch dieses Lernen im Kopf oder Lernen im Körper, das ist unheimlich wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, dass der Körper lernen muss. Ja, es geht nicht um den Kopf, weil der Kopf, okay, der muss schon auch irgendwas irgendwo abspeichern. Aber die Frage zwischen Reiz und Reaktion, wo ist meine Freiheit, das ist im Körper. Und das unterschätzen wir, wie wichtig das ist und wie wichtig das immer auch wieder ist, sich das in Erinnerung zu rufen und zu sagen, hat mein Herz gehört, was mein Kopf gesagt hat? Hat aber auch mein Bauch gehört, was mein Herz gesagt hat? Hat mein Kopf überhaupt gehört, was das Herz gesagt hat? Also diese Verbindungen immer wieder herstellen und dann sind wir integriert, dann haben wir inneren Frieden und dann gibt es erstens weniger Kriege, aber zweitens leben wir auch viel erfüllter und auch erfolgreicher.
Also ich fühle die Integration auf jeden Fall mal beim Kitesurfen. Teilweise auch bei meinen formatierten Sportarten, die ich ausführe.
Direkt getriggert. Ich musste das ein bisschen.
Und Klaus, das war richtig, richtig cool. Ich habe viel wieder mitgenommen heute. Für alle, die zuhören, der Klaus wird auf der Cashflow-Conference sein. Quasi der Animateur auf der Stage, der euch hilft, euch selber zu finden. Das wird, glaube ich, ein einmaliges Format. Das gibt es, glaube ich, so noch nicht. Ich glaube, es wird auch sehr spannend und ich werde auch selber im Publikum da partizipieren bei dem, was du tust. Außerdem wird es den Klaus auch in Deep Dives in verschiedenen geben. Das heißt, wenn ihr das Gefühl hattet, er weiß, wovon er spricht jetzt, dann könnt ihr euch mal überlegen, zur Cashflow Conference zu kommen und euch beim Klaus da reinzusetzen und das Ganze mal in live zu erleben, weil ich kann euch versprechen, live ist es noch wesentlich besser als nur auditiv. Das mit anschauen und eventuell auch anfassen, also im Rahmen der üblichen Anfassregeln in unserer westlichen Zivilisation im Regelfall, außer ihr wollt mehr, ich weiß nicht, das könnt ihr dann untereinander ausmachen, dann ist das eine ganz besondere Erfahrung. Das wollte ich vielleicht nochmal kurz zum Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge da erwähnen. Klaus.
Danke für euer Vertrauen, Marissa, Tobi, bedeutet mir super viel. Ich lerne so viel von euch und es ist so ein Privileg, mit euch zusammen auch hier solche Projekte zu machen. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir, Klaus.
Vielen Dank, dass du da warst.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv bewertet. Präferiert natürlich mit 5 Sternen. Jeden Montag kommt eine neue Folge. Teilt die Folge auch gerne mit euren Freunden, euren Arbeitskollegen und eben vielleicht auch mit eurer Familie und folgt uns auch gerne auf Social Media. Alle Informationen dazu haben wir euch in den Shownotes verlinkt und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.